Ich will jetzt noch ein bisschen was darüber erzählen, wie SAT-Solver eigentlich funktionieren. So, um nochmal das Setting kurz zusammenzufassen. Wir haben eine aussagenlogische Formel in konjunktiver Normalform, also eine Formel, die aufgebaut ist aus Variablen, die wahr und falsch sein können, Literalen, das ist entweder ein Literal, ist entweder eine Variable oder eine Negation von einer Variable. Wir haben Klauseln, die oder Verknüpfung von Literalen sind, und unsere Formel ist dann insgesamt eine Unverknüpfung von Klauseln. Und man kann auch sehen, es kann auch die leere Klausel geben, was sozusagen die oder Verknüpfung von Nullvariablen ist. Und wenn man von Nullvariablen mindestens eine wahr sein soll, das geht halt nicht. Das heißt, die leere Klausel ist sozusagen die Konstante falsch. So. Wenn man jetzt so eine Formel in konjunktiver Normalform hat, was kann man jetzt irgendwie machen, um aus der Formel rauszufinden, ob sie erfüllbar ist? Wie kann man halt irgendwie mit der Formel arbeiten? Und was da verwendet wird, ist die Resolution. Resolution ist ein Schritt, der zwei Klauseln als Eingabe hat, die sich eine Variable teilen, aber in unterschiedlicher Polarität. Das heißt, wir haben hier die Variable x einmal als positives Literal in der einen Klausel und als negatives Literal in der anderen Klausel. Und wenn wir zwei solche Klauseln haben, die sich so eine Variable teilen, dann können wir daraus eine neue Klausel schlussfolgern, die von den ersten beiden zusammen impliziert wird. Und zwar nehmen wir dafür einfach alle Literale bis auf die Variable, die gemeinsam ist. Wenn wir jetzt eine Formel haben, die aus mehreren Klauseln besteht, heißt das, weil die ja in der konjunktiven Normalform die Klauseln alle mit unverknüpft sind, können wir sozusagen diese Klausel zur Formel hinzufügen, ohne dass sich was an der Erfüllbarkeit der Formel ändert. Wir haben sogar eine äquivalente Formel in dem Fall. Genau. Basierend darauf wurde in den 60er Jahren das erste Verfahren, um halt das Erfüllbarkeitsproblem für aussagenlogische Formeln in konjunktiver Normalform zu lösen, entworfen und veröffentlicht. Das ist der Algorithmus von Davis und Putnam. Der nimmt halt eine Formel. Ich habe jetzt die Unverknüpfung nicht hingeschrieben. Also wir betrachten die Formel einfach als eine Menge von Klauseln und fängt jetzt an, Variablen nach und nach loszuwerden. Und zwar kann man, wenn man für eine Variable alle Klauseln nimmt, die diese Variable enthalten, und alle möglichen Resolutionsschritte macht, dann kann man die ursprünglichen Klauseln aus der Formel rausschmeißen und hat immer noch eine Formel, die noch gleich erfüllbar ist. Die ist nicht mehr äquivalent, weil zum Beispiel diese Formel schränkt ja irgendwie c potenziell ein. Aber wenn wir jetzt hingehen, also c kommt nur in 2 vor, und ersetzen diese Klausel und diese Klausel halt durch das Ergebnis der Resolution, dann kommt hier kein c mehr drin vor. Aber wenn es irgendwie eine erfüllbare Variablenbelegung für diese gibt mit dem c, dann ist dadurch, dass wir quasi alle Kombinationen betrachten, bleibt die Erfüllbarkeit gleich. Und häufig passiert es dann auch, dass man nach der Resolution noch irgendwie Dinge vereinfachen kann. Wir haben jetzt hier zweimal nicht A drin. Das ist das Gleiche, wie wenn es nur einmal drin ist, weil es ja eine Oder-Verknüpfung ist. Und da könnte man jetzt weitermachen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt als nächstes die Variable D nehmen würde, dann habe ich das hier. Dann hätte man sogar den Fall, dadurch, dass die beiden Klauseln sich nicht nur das D teilen, sondern auch noch das A teilen, dass wenn man das Ergebnis bildet, wenn man die Resolution auf dem D macht, hätte man im Ergebnis einen Nicht-A oder A, was ja immer der Fall ist. Das heißt, das D könnten wir jetzt sogar loswerden, ohne dass wir Klauseln hinzufügen müssten. Wir hätten immer noch eine gleich erfüllbare Formel. Aber wenn wir jetzt was anderes nehmen, zum Beispiel alle A's, dann müssen wir alle möglichen Kombinationen von Resolutionsschritten mit den involvierten Klauseln bilden. Und das heißt, wir hätten hier jetzt schon 3 mal 2 Klauseln, die wir hinzufügen müssten, um die Variable A loszuwerden. Da werden ein paar von sich sicherlich wieder vereinfachen, aber das kann halt schon explodieren und im Worst Case in jedem Schritt die Anzahl der Klauseln kann sich quadrieren. Das heißt, das ist irgendwie ein Verfahren, was war so das erste systematische Verfahren, was dafür veröffentlicht wurde, war, aber was auch schon, wo man relativ schnell sieht, das ist vielleicht nicht besonders praktikabel. Gibt es dazu schon irgendwelche Fragen? Gut. Dann ist jetzt also die Frage, naja, was machen wir denn stattdessen, wenn uns das halt irgendwie vom Speicherplatz her explodiert? Vielleicht können wir ja, selbst wenn wir das Problem im Allgemeinen nicht immer schnell lösen können, wäre es ja wenigstens schön, wenn wir nicht am Speicher schon scheitern würden, sondern wenn wir quasi mit genügend Rechenzeit wenigstens das Problem lösen können. Weil wenn man jetzt den Ansatz nehmen würde, Brute Force, man probiert alle Möglichkeiten durch, da braucht man ja nicht viel Speicher. Das heißt, es sollte auch irgendwie einen Ansatz geben, das Ganze zu lösen mit weniger Speicherverbrauch. Und da kommt die Beobachtung ins Spiel, dass man auch nur mit der sogenannten Unit Resolution weiterkommt. Und zwar werden als Unit-Klauseln werden Klauseln bezeichnet, die nur aus einem Literal bestehen. Wenn man so eine Klausel hat und einen Resolutionsschritt macht, dann ist die Klausel, die man rausbekommt, in jedem Fall kleiner als die eine, die man reingesteckt hat. Das heißt, wenn wir nur solche Schritte machen, dann explodiert es uns speichermäßig nicht. Und das ist die Beobachtung, die dann 2 Jahre später, also 62, zum DPLL-Algorithmus, es ist Davis, Putnam, Lockman, Loveland. Und das ist, würde ich mal sagen, auch der bekannteste Algorithmus, der das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik lösen kann. Der geht halt los mit der Eingabeformel. Und jetzt kann es ja sein, dass in der Eingabenformel nicht so eine Unit-Klausel drin ist, dass halt alle Klauseln mehrere Literale haben. Und was er dann macht, ist, er fügt einfach einen hinzu und rät sozusagen ein Literal. Das Ganze kommt einem jetzt vielleicht so vor, naja, aber raten ist das nicht irgendwie ganz normale Suche mit Backtracking? Ist es auch, aber 62 war das halt eine Sache, die für so ein Problem das erste Mal so veröffentlicht wurde. Deswegen ist halt auch dieses einfache Backtracking als in dem Fall bekannt als ein Algorithmus mit einem eigenen Namen. Und es ist halt nicht nur der einfache Algorithmus, sondern auch noch die theoretische Grundlage dahinter, dass es auch auf Resolutionsschritte zurückzuführen ist, was später auch noch wichtig sein wird. Das heißt, man fügt jetzt erstmal eine Unit-Klausel hinzu und kann dann hier erstmal diese Formel damit vereinfachen, weil wenn wir jetzt mit dem Nicht-D alle Resolutionsschritte machen, dann fällt ja auch die Variable D raus. Und wir haben eine Formel, die auf jeden Fall kleiner wird. Und das können wir so lange machen, bis wir irgendwann eine Klausel so doll vereinfacht haben, dass keine Literale mehr drin sind. Dann haben wir nämlich genau den Fall, den ich eben meinte, eine leere Klausel. Wir haben eine Klausel, die sagt A oder B oder C. Oder in dem Fall nein, in dem Fall sagt die Klausel D oder A. Wir haben aber angenommen, dass nicht D ist und wir haben angenommen, dass nicht A ist und haben eine leere Klausel und wissen, das kann nicht sein. Damit können wir die Formel nicht mehr erfüllen. Also machen wir Backtracking und nehmen die andere Möglichkeit und stellen vielleicht wieder fest, okay, geht auch irgendwie nicht. Und so weiter, bis wir irgendwann Glück haben und feststellen, dass keine Klauseln mehr überbleiben. Also bis auf die Unit-Klauseln, die wir halt auf dem Weg gewählt haben. Und dann sind quasi die Unit-Klauseln, die wir gewählt haben, entsprechen genau der erfüllenden Variablenbelegung. Das Ganze ist jetzt, sieht vielleicht jetzt ein bisschen aus, wie einfach alle Möglichkeiten durchzuprobieren. Aber es ist ja nicht so, dass auf jedem Pfad von der ursprünglichen Formel bis zu der Stelle, wo man halt eine leere Klausel hergeleitet hat, alle Variablen vorkommen. Das heißt, je nachdem, wie die Formel aussieht und welche Variable man geraten hat, kann es sein, dass man deutlich schneller schon zu einer Stelle kommt, wo man merkt, okay, nee, diese Kombination so funktioniert nicht. Und damit halt einen deutlich kleineren Suchbaum hat, als einen, der halt für jeden Pfad zu einem Blatt in dem Baum alle Variablen hat. Das heißt, das ist schon mal, wenn man irgendwie ein Verfahren hat, sinnvoll hier zu raten, ein Verfahren, was ein deutlicher Fortschritt gegenüber Brute Force ist. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn man das implementieren will, wie macht man das besonders schlau, dass das schnell geht? Weil wir müssen ja sonst irgendwie in jedem Schritt durch die ganze Formel gehen und wir brauchen potenziell ziemlich viele Schritte. Das heißt, da will man irgendwie den Aufwand pro Schritt minimieren. Und dafür gibt es eine sehr elegante Datenstruktur, die eigentlich von 2001 ist. Also im Vergleich zu den Sachen vorher ein ganz schöner Zeitraum. Also das Grundgerüst ist von 62. Aber diese Technik, die ich gleich erklären werde, ist erst von quasi den frühen 2000ern. Und die Idee ist, wir gehen nicht direkt hin und machen und vereinfachen mit jeder Annahme, die wir machen, die Formel, sondern wir versuchen Arbeit zu vermeiden. Wir versuchen möglichst faul zu sein, möglichst spät erst was zu machen. Und wir müssen ja, was uns interessiert ist, wir haben eine Annahme hinzugefügt und müssen wissen, wenn dadurch eine Klausel entweder zur leeren Klausel vereinfacht würde, weil dann haben wir einen Widerspruch, oder wir müssen wissen, wenn eine Klausel selber zu einer Unit-Klausel vereinfacht wird, weil dann wissen wir eine neue Variable und können damit weitere Vereinfachungen machen. Ist das klar? Und die Idee ist jetzt, wenn wir jetzt Klauseln haben und viele davon vielleicht auch länger sind, wir beobachten nur zwei der Literale. Deswegen heißt diese Technik auch Watched Literals. Und wir wollen sicherstellen, dass wir für jede Klausel zwei Literale beobachten, sodass entweder beide nicht in der Variablenbelegung, die wir gerade haben, beide nicht falsch sind, oder eine der Beobachteten wahr ist. Weil, wenn beide nicht falsch sind, was am Anfang der Fall ist, am Anfang haben wir keine Variablenwerte zugewiesen, dann können wir auch nichts vereinfachen. Wenn jetzt welche von den anderen belegt sind, zum Beispiel wenn das C jetzt hier einen Wert hätte, dann haben wir immer noch mindestens zwei, die nicht belegt sind, für die wir keine Unit-Klausel haben. Das heißt, selbst wenn wir das C vereinfachen würden, was wir erstmal nicht machen, weil wir wollen halt Sachen so spät wie möglich machen, wissen wir haben noch kein Ergebnis bei der Vereinfachung, was uns dazu veranlassen würde, irgendwas anderes zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel das A auf false setzen, müssen wir hier was machen, weil wenn wir das A und das B beobachten, das A ist falsch, wir wollen aber zwei, die nicht falsch sind. Also beobachten wir hier stattdessen das C. Hier das gleiche mit dem D. Aber hier unten, wo auch das Nicht-A und das A drin vorkommt, die schauen wir uns nicht mal an, die beiden Klauseln. Obwohl die ein A enthalten. Das heißt, also wir speichern quasi immer für jede Variable die Menge aller Klauseln, wo die entsprechende Variable gerade beobachtet wird. So, wenn jetzt irgendwie eine neue Annahme gemacht wird, zum Beispiel, dass das B wahr ist, dann müssen wir für die erste Klausel nichts machen, weil C wissen wir nicht, B ist wahr, erfüllt die Bedingung, es sind nicht beide erfüllt die Bedingung, dass beide nicht falsch sind. Und hier müssen wir aber schon was machen, weil dass nicht b falsch wird. Und an der Stelle finden wir aber kein weiteres Literal, was wir beobachten können, sodass beide nicht falsch sind. Das heißt, an der Stelle vereinfachen wir dann tatsächlich die Klausel und stellen fest, mit unserer Variablenbelegung a ist falsch, b ist wahr, also ist nicht b falsch. Das heißt, nach zwei Schritten mit der Unit-Resolution bleibt hier ein d über. Das heißt, wir können die Variablenbelegung updaten und wissen jetzt, d ist auch wahr. Ist das noch nachvollziehbar? Gibt es dazu Fragen? Okay. Was soll ich als nächstes? Ach genau, und wenn wir halt so eine Unit-Klausel als Ergebnis haben von so einem Schritt, dann machen wir damit direkt weiter. Das heißt, in dem Fall müssten wir dann, weil d wahr geworden ist, können wir nicht mehr das Nicht-D hier beobachten, aber können zu dem Nicht-A gehen, weil das schon wahr ist. Das heißt, die beiden sind nicht falsch. So. Das ist jetzt erstmal schon mal sparen wir uns durch das Verfahren eine Menge Arbeit, weil wir halt immer nur durch einen Bruchteil der Klauseln tatsächlich durchgehen müssen in jedem Schritt. Ein weiterer großer Vorteil ist, wenn wir jetzt Backtracking tatsächlich machen und quasi dann aus der Variablenbelegung wieder Zuweisung rausnehmen, müssen wir genau gar nichts machen. Die Datenstruktur bleibt dadurch noch in einem konsistenten Zustand und erfüllt immer die Bedingung, weil wir ja nur Variablen von belegt zu nicht belegt ändern und damit sozusagen die Situation nur verbessern können. Und das hat halt einen enormen Performance-Gewinn für SAT-Solver gebracht. Aber es ist nur eine Sache, die quasi einen modernen SAT-Solver von dem einfachen Backtracking unterscheidet. Ich meine, das ist quasi ja jetzt nur eine Technik, um das Backtracking selber zu beschleunigen, aber ändert nicht wirklich was an dem Verfahren. Als nächstes kommt eine Verbesserung, die tatsächlich was an dem Backtracking selber ändert. Und zwar kam Anfang der 90er Jahre eine Technik auf, die nicht chronologisches Backtracking heißt. Die Idee ist, wir haben jetzt auch genau wieder, wir haben irgendwelche Annahmen gemacht, haben unsere Formel vereinfacht und haben einen Konflikt gefunden, haben also eine leere Klausel abgeleitet. Ist das dann wirklich das Beste, was wir machen können? Zu sagen, an der Stelle, wir haben nicht C geraten, war falsch, dann raten wir C. Stellt sich heraus, man kann was Besseres machen in vielen Fällen, aber dafür muss man sich ein bisschen genauer anschauen, was passiert ist. Und zwar betrachtet man dafür den sogenannten Implikationsgraphen. Der geht damit los, dass wir irgendeine Annahme machen. Das ist quasi der erste Schritt in unserer Backtracking-Suche, nicht D, und haben dann beispielsweise diese Klausel in unserer Formel und leiten daher ab, dass wenn nicht D gilt, auch E gelten muss. Also wir haben quasi, diese Pfeile sind jetzt nicht, die Pfeile selber sind nicht Implikationen, sondern die Pfeile sind halt Kanten in dem Implikationsgraphen und die Implikation ist in dem Fall, dass aus nicht D und D oder E folgt E. Das passiert vielleicht noch mit ein paar anderen Klauseln. Dann passiert erstmal nichts, also raten wir was Neues. Gibt vielleicht dann weitere Implikationen mit weiteren Klauseln aus der Formel. Dann raten wir wieder was und dann gibt es mit dem, was wir hier am Anfang hergeleitet haben und einer Klausel in der Formel was und dann haben wir ein Konflikt. Wir haben jetzt hier eine Klausel in der Formel, wo mit dem, was wir geraten haben und dem, was wir abgeleitet haben, wenn wir Resolution mit nicht C und mit G machen, haben wir die leere Klausel. Beim normalen Backtracking würden wir jetzt sagen, wir nehmen dieses nicht C weg und alles, was da drunter hängt, und machen hier ein C hin. Aber wenn man sich jetzt den Graphen anschaut, dann hat ja dieser Konflikt hier, der von diesem nicht C kommt, überhaupt nichts mit diesem nicht A zu tun. Das heißt, wir könnten wir wissen, dass das C nicht nur an dieser Stelle gelten muss, sondern wir wissen auch, selbst hätten wir das nicht A nicht geraten, also hätten wir diesen Schritt nicht gemacht, sondern wären wir direkt zum Nicht-C gegangen, wäre das Gleiche rausgekommen. Das heißt, wir können in dem Fall, wenn wir uns den Implikationsgraphen anschauen, schon direkt sagen, an dieser Stelle gilt das C. Warum ist das ein Vorteil? Naja, wenn das Nicht-A auch falsch war, wenn es keine erfüllbare Belegung mit dem Nicht-A gibt, dann müssen wir irgendwann aus diesem Teilbaum wieder rauslaufen. Und an der Stelle würden wir die Information, die wir hier gewonnen haben, dass Nicht-C nicht gilt, also dass C gilt, verlieren. Wenn wir nicht chronologisches Backtracking machen, wenn wir also gleich hier hochspringen, dann nehmen wir erstmal das geratene Nicht-A zurück. Aber dafür wissen wir jetzt schon, dass auf dieser Ebene, also mit weniger Annahmen, auch schon C gilt. Und damit lassen sich dann halt ganze Teilbäume aus dem Baum, wo DPLL, klassisches DPLL durchlaufen müsste, ausschneiden. Ja.
Oh, das heißt, ich tausche eigentlich die Reihenfolge von A und C gedanklich.
Genau, aber du müsstest...
An der Stelle ist unabhängig, tausche ich eigentlich in den gesamten Baum...
Ja, wobei an dieser Stelle zwingt dich niemand dazu, nicht A zu raten. Das heißt, es ist nicht wirklich ein Austauschen.
Ja.
Du könntest jetzt an dieser Stelle sagen, ich mache was anderes als nicht A. Ich rate, dass F gilt.
Ja. Für mich sehe das schöner aus, wenn da oben halt wieder C und nicht C an dem gleichen P1 steht. Deswegen dachte ich davon.
Aber du weißt es ja an der Stelle noch nicht. Also das bildet ja jetzt wirklich den quasi Durchlauf bei der Suche ab.
Okay.
Deswegen, das soll jetzt auch nicht irgendwie Alternativen, also du weißt auch an der Stelle, wo du das nicht A machst, noch nicht, dass hier ein C sein wird.
Das, ja, ja.
Das ist halt erst ganz am Ende, also erst nach dem Konflikt weißt du, was das Beste ist, was du machen kannst. Gut. Das ist eine Sache, die auch wieder für viele Probleme einen enormen Gewinn macht. Das werde ich jetzt, glaube ich, auch bei jeder Sache sagen. Weil wenn man sich die Performance von SAT-Servern über die Zeit anschaut, gerade seit Beginn der 90er Jahre, also wo das hier aufgekommen ist, bis jetzt ist es, alle 5 Jahre gibt es halt irgendwie ganze neue Klassen von Problemen, wo man um Größenordnung mehr lösen kann, als man noch vor 5 Jahren konnte. Was ich so faszinierend finde, ist, dass viele Sachen davon im Wesentlichen ganz, sag ich mal, einfache Änderungen von einem simplen Verfahren sind, die dann aber in der Summe zusammen quasi den massiven Performance-Gewinn insgesamt geben. Deswegen ist es vielleicht jetzt so, zumindest mir geht es so, wenn ich das so sehe, denke ich, ja, gibt Sinn, aber es wird von einer so einer Sache nicht klar, dass es halt so ein großer Fortschritt ist, aber wenn man sich dann tatsächlich Benchmarks anschaut über die Zeit, sieht man halt, wie viel auch solche einfache Sachen bringen können. Gehen wir nochmal zurück zum Implikationsgraphen, den wir genutzt haben, um halt rauszufinden, wohin wir zurückspringen können, weil vielleicht geht da noch mehr. Das scheint irgendwie so ein ganz praktisches Werkzeug zu sein. Ich glaube, es ist jetzt ein leicht anderes Szenario. Soweit ist es natürlich noch gleich, aber wir raten jetzt hier beispielsweise in X und kriegen da halt auch wieder was raus und haben aus den dreien zusammen was und haben jetzt direkt einen Konflikt. Dann haben wir jetzt hier nicht den Fall, dass wir irgendwie das nicht-chronologische Backtracking uns was helfen würden, weil wir haben eine Annahme gemacht und die nächste, die hat zum Konflikt geführt und das heißt, da ist nichts dazwischen, was wir irgendwie überspringen können. Aber trotzdem können wir vielleicht mehr Informationen da rausholen. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man schaut, okay, wir haben jetzt wenn wir nur eine Teilmenge der Annahmen auswählen, kriegen wir nichts Kleineres, was zu diesem Konflikt führt. Aber vielleicht können wir trotzdem genauer schauen, was ist denn der Grund, der zu diesem Konflikt führt. Und das kann man machen, indem man diesem Graphen einen Schnitt bildet. Und ein Schnitt in diesem Graphen hat halt auf der einen Seite irgendwelche Annahmen und auf der anderen Seite die Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung ist ein Konflikt. Das heißt, wir wissen, dass irgendwie alles, was über diesen Schnitt rübergeht, zusammen nicht zu einer erfüllenden Belegung führen kann. Und was wir also machen können in dem Fall, ist, dass wir die Klausel nicht y, nicht b, nicht e ableiten. Und das Ganze können wir sogar nur mit Hilfe von Resolutionsschritten machen. Und zwar, indem wir den Konflikt nehmen und von dort, wir nehmen den Konflikt und gehen dann sozusagen die Kanten, die auf der unteren Seite von dem Schnitt sind, durch und bilden hier mit der Variable, die quasi die impliziert wurde, die Propagation, die eine neue Unit-Klausel erzeugt hat, auf der machen wir eine Resolution und kriegen dann halt genau eine Klausel raus, wo die Variablen drin sind, die über den Schnitt durchgehen. Dass das Ganze auch quasi durch Resolutionsschritte darstellbar ist, hat im Wesentlichen, macht das Ganze theoretisch auch nett. Für die praktische Umsetzung ist halt nur wichtig, dass wir sozusagen etwas gefunden haben, was wir ausschließen können, was aber etwas allgemeiner ist als die Annahmen, die wir gemacht haben. Wenn wir nämlich jetzt diese Klausel hinzufügen, können wir nicht y ableiten. Und wir haben hier aus x folgt y. Das heißt, nicht y impliziert nicht x, könnte aber noch andere Sachen implizieren. Habe ich das auch? Nee, habe ich leider nicht. Also das Nicht-Y könnte jetzt hier auch direkt noch andere Sachen implizieren, von denen wir nichts wüssten, hätten wir nur einfach nicht X angenommen. Das heißt, dieses Bilden von einem Schnitt im Implikationsgraphen erlaubt es uns, wenn wir in der Situation sind, dass wir einen Konflikt haben, mehr Informationen aus dem Konflikt rauszuholen. Und nicht nur das, wir haben jetzt hier eine neue Klausel, was eine Sache ist, die wir vorher noch nicht hatten. Die können wir uns merken. Die können wir uns auch länger merken als der Teilbaum, in dem wir gerade sind. Weil diese Klausel, die gilt unabhängig von den Annahmen. Weil der Schnitt geht ja quasi durch alle Annahmen, die wir gemacht haben, sind links vom Schnitt. Das heißt, alle Annahmen, die wir gemacht haben, sind sozusagen der relevante Teil der Annahmen, ist Teil der Klausel, die wir lernen. Und das ist halt genau der Punkt, warum die Klausel unabhängig von den Annahmen weiterhin gilt. Das heißt, zum einen können wir direkt was Stärkeres ableiten, zum anderen haben wir an dieser Stelle, wenn wir jetzt weitermachen würden, können wir die Klausel weiter merken und potenziell noch in ganz anderen Teilen des Suchbaums direkt Sachen ableiten, die uns ohne das Lernen dieser Klausel mehr Schritte brauchen würden. Und das Ganze nennt sich dann Conflict-Driven Clause Learning. Und das bildet, sag ich mal, so den Kern von den modernen Verfahren, die in SAT-Servern eingesetzt werden. Das ist auch, sag ich mal, der Kern, den ich jetzt im Detail vorstellen wollte. Da fehlen natürlich noch ganz viele Sachen, um einen vollständigen SAT-Server zu haben. Da will ich jetzt noch mal einen kurzen Überblick drüber geben. Das, was ich zwar ständig erwähnt habe und nie darauf eingegangen bin, sind Entscheidungsheuristiken. Ich habe immer gesagt, wir raten irgendwas. Da ist natürlich die Frage, wie raten wir irgendwas? Und was da ein Ansatz ist, ist, dass man beim Ausführen des Algorithmus versucht zu lernen, was ist eine sinnvolle Sache zu raten. Man macht immer dieses Backtracking, das heißt, man nimmt ein paar Sachen an, stellt fest, man hat einen Konflikt, man lernt irgendwas und man kann halt im Nachhinein schauen, hat man sinnvolle Sachen gelernt. Hat man zum Beispiel besonders kurze Klauseln gelernt. Je kürzer eine Klausel ist, desto leichter passiert es, dass man beim Vereinfachen eine Unit-Klausel hat, dass man also neue Informationen für die Variablenbelegung hat. Oder kriegt man Klauseln heraus, die besonders häufig propagieren, also besonders häufig zu einer Unit-Klausel vereinfacht werden. Und dann kann man halt mit Algorithmen, die Reinforcement Learning kommen, also in der Regel werden da ganz simple Algorithmen verwendet, weil halt die Laufzeit besonders wichtig ist, Aber zum Beispiel lässt sich das Problem, welche Variable lasse ich, wähle ich, als einen mehrarmiger Bandit, ich weiß nicht, ob das im Deutschen so heißt, also Multi-Armed Bandit, wenn man quasi einen, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, einen Spielautomaten hat, der mehrere Arme hat und man weiß nicht, wie die Gewinnchancen sind und man will halt mit möglichst wenig Versuchen rausfinden, wo die Gewinnchancen am höchsten ist, aber man bezahlt ja für die Versuche, in dem Fall mit Laufzeit. Und da gibt es halt auch, das gibt einen großen Bereich, der sich halt damit beschäftigt, wie kann man sowas on the fly optimieren und möglichst wenig sozusagen, wenig Ressourcen reinstecken, um rauszufinden, was sich lohnt. Und das sind zum Beispiel Techniken, die da auch Anwendung finden. Ein weiterer großer Punkt ist Vergessen von Klauseln. Wenn jedes Mal, wenn wir einen Konflikt haben, lernen wir ja erstmal eine Klausel, wenn wir Conflict-Driven Clause Learning machen. Ein SAT-Server geht aber durch die Hunderttausende oder sogar Millionen von Konflikten gerne mal. Wenn wir jede Klausel, die wir abgeleitet haben, für immer merken würden, dann hätten wir irgendwann so viele Klauseln, dass auch mit der Datenstruktur von den Watched Literals der Server irgendwann schrecklich, schrecklich langsam werden würde oder sogar einfach der Speicher volllaufen würde. Das Schöne an den Klauseln, die wir gelernt haben, ist ja aber, dass wir sie aus der ursprünglichen Formel abgeleitet haben. Das heißt, wenn wir feststellen, okay, die bringt uns aber nichts, die haben wir jetzt an der Stelle abgeleitet, aber die haben wir nie wieder verwendet, dann können wir die auch vergessen. Und da sind auch wieder Heuristiken drin, die halt jede einzelne Klausel bewerten und versucht, die Klauseln in verschiedene zu klassifizieren, wie sie sich verhält. Und danach auswählt, welche Klauseln behalten werden und welche nicht. Weitere Sache, die erstmal vielleicht ein bisschen unintuitiv klingt, sind Restarts. Und zwar einfach relativ häufig Backtracking bis ganz nach oben machen, egal ob man gerade einen Konflikt hat oder nicht. Und da ist fast, also nicht ganz, aber man könnte es jetzt überspitzt sagen, je häufiger man das macht, desto besser. Und spannenderweise bringt es selbst ohne Clause Learning ein bisschen was, weil man es einfach leicht passieren kann, dass gerade am Anfang, wenn man noch nicht weiß, welche Variablen wie zu raten eine gute Sache ist, man in den Teilbaum läuft bei der Suche, wo man einfach keine erfüllbaren Belegungen finden kann, wo es aber sehr schwer ist, festzustellen, dass es keine erfüllbaren gibt. Also man läuft nur in Konflikte und Konflikte, aber man braucht immer sehr lange, bis man in einen reinläuft und kommt nicht weiter. Es hätte aber sein können, hätte man die erste Entscheidung andersrum gemacht, man findet sofort eine Lösung. Und da ist sozusagen die Laufzeit, wenn man quasi die Verteilung der Laufzeit betrachtet, wenn man komplett zufällig wählen würde, läuft sehr, sehr in die Breite. Und es gibt halt noch mit hoher Wahrscheinlichkeit, hat man sehr lange Laufzeiten. Und das Ganze kann man durch halt häufige Restarts, so ein bisschen stauchen, ein bisschen sozusagen die Abhängigkeit von ein paar Entscheidungen geringer halten. Und zusammen mit dem Clause Learning sind ja sogar Restarts nicht in dem Sinne Restarts, dass man komplett von vorne anfängt. Weil man merkt sich ja, welche Klauseln man abgeleitet hat, welche man Informationen, die man schon gewonnen hat. Ich glaube, mit einer der wichtigsten Verbesserungen ich bin mir gerade beim Pre-Processing nicht sicher, aber beim In-Processing ist, glaube ich, auch in den letzten 10 Jahren, das ist die Idee, dass man neben der quasi rekursiven Suche auch noch andere Verfahren benutzt, um die Formel zu vereinfachen. Pre-Processing heißt, man macht das, bevor die Suche losgeht. In-Processing heißt, man macht das zwischendurch. Und zwar ist es, wenn man beispielsweise in einer Formel sehr viele Klauseln hat, die Länge 2 haben, dann hat man ja Formeln A oder B. Das ist das Klauseln A oder B, aber es ist das Gleiche wie nicht A impliziert B. Das heißt, man hat sehr viele direkte Implikationen. Und die kann man auch als Graph repräsentieren und darauf Graphalgorithmen laufen lassen. Zum Beispiel kann man starke Zusammenhangskomponenten finden. Das heißt, man hat Variablen, die sich alle gegenseitig implizieren. Das heißt, die müssen alle gleich sein. Und kann dann halt in einem Schritt mehrere Variablen direkt ersetzen, ohne zu wissen zu müssen, welche Werte die tatsächlich haben. Und da gibt es halt einen ganzen Haufen Techniken, die häufig irgendwelche Varianten von Graphalgorithmen nutzen auf bestimmten Teilstrukturen in der Formel, um halt, sag ich mal, eher globale Vereinfachungsschritte machen zu können. Und da ergibt es sich auch häufig, das ist wirklich eine Synergie von der Suche und von diesen auf einmal Schritten gibt, dass es sich halt wirklich lohnt, die immer mal wieder zwischendurch zu machen. So dass man halt beim zum Beispiel wenn man beim Learning sehr viele Klauseln der Länge 2 hat, klar lohnt es sich dann nochmal, darauf besonders zu optimieren. Was auch noch dazu kommt, gerade für Formeln, die erfüllbar ist lokale Suche. Das ist an sich nochmal eine Familie von Verfahren, die das SAT-Problem nur für erfüllbare Formeln lösen können. Und zwar, man fängt einfach an mit irgendeiner Variablenbelegung und schaut, welche Klauseln sind schon erfüllt und welche nicht. Und wenn welche nicht erfüllt sind, dann ändert man die Variablenbelegung so an einer Stelle, dass mehr erfüllt sind und wählt von den vielen Möglichkeiten davon zufällig welche aus. Und für viele Probleme kann man mit solchen Ansätzen zeigen, kann man auch genauer analysieren, dass man damit gute Chancen hat, für viele Probleme sozusagen zufällig, systematisch auf eine Lösung zu stoßen. Und das kann man zum einen direkt einfach kombinieren, dass man sagt, man macht halt irgendwie die wirklichen die systematischen Suchverfahren und eher die stochastischen Suchverfahren. Man kann aber sogar zeigen, dass die Entscheidungsheuristiken zusammen mit Restarts und Clause Learning im Wesentlichen ein quasi als quasi sich dadurch durch das Zusammenwirken entstehendes Verhalten einer lokalen Suche erzeugen. Dadurch, dass man halt häufig restartet und die Heuristiken halt immer updatet für das mit den Informationen, die man in der Zwischenzeit bekommen hat, sind sozusagen die Daten, die man speichert, um diese Heuristiken umzusetzen, sind sozusagen auch ein Zustand, der halt in Schritten geändert wird und sich einer Lösung annähern kann. Also das ist jetzt sehr viel Handwaving, aber das ist halt nur, um mal so einen Eindruck zu bekommen, was sind in dem Bereich, was sind so die Mechaniken und die Sachen, die da so vorkommen. Ja, dann war das soweit das, was ich inhaltlich erzählen wollte. Ich habe noch einmal eine Folie mit Quellen, wenn einen das Ganze genauer interessiert und man das noch im mehr Detail nachlesen will. Das ist einmal das Handbook of Satisfiability. Das ist von 2009. Das heißt, es hat jetzt nicht die Erneuerung der letzten 10 Jahre drin, aber sehr, sehr umfassend. Und das Kapitel über Conflict-Driven Clause Learning gibt es sogar auf der Seite der SAT Association. Habe ich jetzt nicht verlinkt, aber kann ich nochmal findbar auf der NUC-Seite oder sowas unterbringen. Kann man sich umsonst runterladen. Dann hat vor ein paar Jahren Donald Knuth sich auch intensiv mit SAT-Servern beschäftigt und wunderbar viel zusammengetragen. Als weiteres Kapitel für The Art of Computer Programming. Da gibt es auch die letzte Vorab-Version, kann man auch im Internet so finden. Und weil er die, bevor sie in Druck gegangen sind, halt immer für die Review selber online gestellt hat. Das heißt, da kann man auch einfach mal, wenn man neugierig ist, reinlesen. Und wenn man mal einen Umriss haben will, für was gehört alles zu einem SAT-Solver dazu, von vorne bis hinten, gibt es ein sehr schönes Paper, ein Extensible SAT-Solver, was den SAT-Solver Minisat, was über Jahre hinweg einer der Top-Solver war und immer noch die Grundlage für viele Solver, die quasi ganz vorne mitspielen, bildet oder zumindest als von der Architektur her als Inspiration für die aktuellen Solver gilt. Ja, das war es soweit von mir. Ich glaube, es ist noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ja. Ja.
Gibt es Näherungsalgorithmen, bei denen man sich quasi bessere Laufzeit mit einer kleinen Force-Negative-Quote verkaufen kann, bei denen es sich vielleicht lohnen würde, die einzusetzen und zumindest die durchschnittliche Laufzeit zu verändern?
Es ist ja immer die Frage, in welche Richtung. Also geht es dir darum, eine Lösung zu finden oder geht es dir darum, zu beweisen, dass es keine Lösung gibt? Wenn es dir darum geht, eine Lösung zu finden, dann kannst du halt bei vielen Problemen halt irgendwie, wenn du nur lokale Suche machst, kannst du halt deutlich schneller sein. Aber hast halt nie die Chance zu zeigen, dass es keine Lösung gibt. Für den anderen Fall, also etwas zu sagen, was dir sozusagen in vielen Fällen sagt, es gibt keine Lösung, aber nur viel in die andere Richtung macht, wüsste ich jetzt nicht, dass es da was gibt. Jo, dann nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.